Herzlich willkommen zu Komon, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko, natürlich wieder mit dabei, der Master of Ceremony, der ja, Grand Infantible der Commerzbank oder Comdirect besser gesagt. Heute hier im 80er-Style Adidas-Anzug, Adidas-Schuhe und einem Kengo auf sozusagen dicke Goldkette, unser MC.
Bei deiner Anmoderation, Andreas, frage ich mich immer, ob du den gleichen Pilzlieferanten hast wie Christian Angermeier. Dirk Schwitzke hier, ich grüße euch auch und enthalte mich wie immer jeden Kommentar zu Andreas, wie immer gelungen im Outfit.
Ja, naja, siehst du. Ich dachte einfach nur, das ist ja auch immer wieder mal spannend für die Zuhörer, sozusagen eine visuelle Version deiner Persönlichkeit zu kriegen und sozusagen dein Fable für die 80er-Jahre-Rapmusik dann sozusagen auch hier als Ausdruck mal bekommen zu können.
Allein die Nominativkomposition, die visuelle Imagination ist ja wieder schön.
Ja, na gut. Visualisieren kann man ja. Ja. Oder? Also auf jeden Fall, genau. Visualisiert hat auch tatsächlich der Aktienmarkt in China und zwar.
Schöne Überleitung.
Einiges, genau.
Wie immer gelungen. Hervorragend. Oder? Ganz weit vorne.
Wir hatten sozusagen nach den doch relativ starken Kursanstiegen in der Golden Week in China dann eben doch den harte oder eine härtere Bodenlandung gesehen, vor allen Dingen unter sehr, sehr hoher Volatilität. Also ich tue mir das ja tatsächlich morgens nochmal an, gucke mir mal zumindest so die Handelssession in Shanghai und in Hongkong an. Und das ist schon spannend gewesen, wenn man da sieht, dass heute mal Mittwoch, Dienstag, die Schwankungsbreite vom Shanghai, also Shenzhen-Index bzw. CSI 300 ungefähr so bei minus 16% und plus 4% lag, also gute 20% mal innerhalb eines Handelstags. Das ist schon ganz ordentlich, da würde man hier wahrscheinlich die ein oder andere Schlagzeile in der Bild-Zeitung sehen, wenn das dann tatsächlich auch beim DAX der Fall wäre. Auch der Hang Seng-Index hat sozusagen da mitteilen können. Du hast dich natürlich gefeiert, weil du gleich dann wusstest, im Endeffekt China für dich ja eh die No-Go-Area auf diesem runden Planeten und auch aus Investitionssicht natürlich, ansonsten
bist du ja natürlich. Am Ende stellst du nicht die These auf, dass der Planet eckig ist.
Nee, noch nicht, das kommt wahrscheinlich dann bei den nächsten Podcasts voll. Aber nein, zumindest mal natürlich jetzt die Frage, ist die Hosse für dich oder beziehungsweise siehst du damit die Hosse schon beendet oder ist das vielleicht nur eine kleine Zwischenkorrektur, die wir jetzt am Dienstag und heute am Mittwoch in China gesehen haben?
Die ganz weise Antwort lautet, ich weiß es nicht.
Oh, sehr gut.
Nein, also im Ernst, will ich zwei Dinge dazu sagen. Also bei China muss man natürlich unterscheiden, welche Frist, welchen Zeitraum guckt man sich an. Kurz-, mittel- und langfristig. Und zum Zweiten würde ich sagen, wenn man dann investieren will, will man direkt in China investieren oder gibt es andere Investmentvehikel, um davon zu profitieren, wenn der chinesische Markt gut läuft. Zur Fristigkeit, also kurzfristig ist das relativ, also ist da alles möglich. Ich würde weder dagegen noch dafür darauf wetten, dass der chinesische Markt steigt. Er hat jetzt, nachdem er das ganze Jahr über ziemlich schwach war, die ganzen Verluste der letzten 12 Monate wettgemacht. Ich muss allerdings sagen, umgekehrt, dass er natürlich auch dieses ganze Jahr über schwach gelaufen ist, während alle anderen oder die großen anderen Aktienmärkte alle positiv gelaufen sind. Mittelfristig, also kurzfristig, wie gesagt, hängt das. Man kann ja auch sehen, dass jetzt nach der Verlautbarung der chinesischen Politik, dass ein Konjunkturprogramm von 2025 vorgezogen wird, die Märkte trotzdem einen Gutteil ihrer Gewinne wieder abgegeben haben, weil man eben noch mehr erwartet hat. Also der Markt ist jetzt so ein bisschen auf dem Sugar High und braucht unbedingt wie ein Drogensüchtiger jeden Tag neue positive Nachrichten und neue positive Überraschungen, um die hohen Kurse zu halten. Das ist ein relativ volatiler Moment. Mittelfristig bin ich, das würde ich nicht überraschen, für China eher skeptisch gestimmt. Ich glaube, dass der grundsätzliche politische Kurs der dortigen politischen Führung innenpolitisch als auch außenpolitisch nicht das optimale Umfeld für große Investitionen bietet und für eine geografische Schwerpunktsetzung in China bietet. Man kann die innenpolitische Situation vielleicht ein bisschen vergleichen mit dem, was wir in Japan in den 90er Jahren hatten oder Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das Thema Immobilienblase, das Thema Wirtschaftsabschwung durch verfallende Immobilienpreise und ein bisschen mit dem vergleichen, was wir in den USA 2008, 2009 hatten. die chinesische Regierung wird sicherlich nicht so dumm sein wie die US-Regierung, die damals Lehman hat fallen lassen, wodurch das Ganze dann eskaliert ist. Aber ich denke schon, dass China jetzt vor schwierigen Zeiten steht und auch mittelfristig für die nächsten 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, wie lange eben der jetzige Herrscher gedenkt, noch da an der Macht zu sein oder unter uns zu weilen, China für westliche Investoren ein schwieriges Pflaster ist. Trotzdem ist natürlich kurzfristig immer mal attraktiv sein kann. Langfristig, über mehrere Jahrzehnte gedacht, über die Ära Xi Jinping hinaus, bin ich für China sehr positiv gestimmt. Wir müssen ja sehen, dass China wird während der meisten Zeit, in der es menschliche staatliche Organisationen gab, die letzten 2.000, 3.000 Jahre, immer einer der reichsten und technologisch und politisch führenden Regionen der Welt war und immer ein wirtschaftliches Zentrum der Welt war. Da waren die letzten 200 Jahre oder 300 Jahre eher eine Ausnahme, wo China nicht zu den wohlhabendsten Nationen der Welt gehörte. Und langfristig, denke ich, spricht nichts dagegen, dass China dann wieder aufholt. Aber für die nächsten Jahre, und wie gesagt, ich sehe da, dass die jetzige politische Konstitution unter dem Ideologen Xi Jinping als problematisch an, denke ich, ist es, erst ist der chinesische Markt tradable, aber nicht investable. Und wenn man das jetzt traden will, das zweite Thema, denke ich, gibt es auch interessantere oder gibt es auch Möglichkeiten, weniger risikoreichen Investitionen in China zu partizipieren, also mit westlichen Unternehmen, die stark an China hängen, stark von China abhängen, stark von einer Wirtschaftserholung in China profitieren können und wo nicht so diese besonderen Risiken des chinesischen Marktes selber bestehen. Also das wäre zum Beispiel Werte, wir haben es oft angesprochen, Luxusgüterhersteller im Westen, angefangen von einer LVMH über eine Hermès bis hin zu Top-Luxusgütern wie zum Beispiel Ferrari, auch wenn die natürlich jetzt konkret schon sehr hoch bewertet sind. Zum Zweiten gibt es neben den Luxusgütern dann Commodities, Materials, Metallwerte, überhaupt Rohstoffwerte, die stark von einer Wirtschaftserholung in China profitieren können, die auch nicht das im Westen zu kaufen sind und nicht das China-Risiko haben, aber auch von China profitieren können. Natürlich würden die bei einer negativen Nachricht von China auch mit abfallen, aber sie haben eben keinen Beta von 1:1. Und zum Dritten kann man sich auch vielleicht Werte, kleine Nische zum Beispiel, die Casino-Werte, die stark in Macau engagiert sind, Las Vegas Sands, Wynn, die auch stark von China profitieren können. Und all diese verschiedenen Sektoren, ja, da findet man westliche Unternehmen, die von China profitieren können, ohne dass man selber in den chinesischen Markt gehen muss und da immer besondere Risiken hat, dass dem Politbüro vielleicht von heute auf morgen wieder was anderes einfällt. Man muss immer sehen, dass wenn sie die eigene Wirtschaft natürlich schützen wollen, schon aus eigenem Machterhalt heraus, sind die ausländischen westlichen Retail-Investoren immer am Ende der Nahrungskette derjenigen, die von chinesischen Wirtschaftsmaßnahmen profitieren sollen. Und da hat man als Retail-Investor immer besondere Risiken. Also von daher, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde da jetzt nicht voll einsteigen.
Genau, ja gut, aber du hast ja gerade ein paar sehr, sehr interessante Sätze gesagt. Zum einen hatten wir ja eigentlich den Lehman-Augenblick durch China Evergrande, 300 Milliarden US-Dollar sind ja sozusagen.
Vielleicht war das auch der erste Bear Stearns-Moment.
Ja, das kann auch sein, ja. Also zumindest mal hatte man dann den Lehman-Augenblick tatsächlich vereitelt. Also es gab ja einige weitere Pleiten, Cynic Holding und andere Unternehmen, die ja ebenfalls gegen die Wand gefahren sind und auch einige Milliarden sozusagen mitgenommen haben oder mit sich gerissen haben. Insgesamt sehe ich es halt so, dass natürlich das problematisch ist, zum einen für westliche Investoren zu verstehen, wie chinesische Wirtschaftspolitik funktioniert. Man hat ja doch tatsächlich da ganz andere Pläne und man hat mit Sicherheit nicht die Finanz- und Aktienmärkte in vorderster Linie, sondern das ist schon eher mit verbunden mit den Refinanzierungsmöglichkeiten, die Unternehmen dann haben, beziehungsweise natürlich der Immobiliensektor. Das merkt man ja schon daran, dass es eben diese drei verschiedenen Aktiengattungen gibt, die man in China handeln kann, wo eben die Festlandchinesen ausschließlich eben aktiv werden können. Oder beziehungsweise dann eben Ausländer entsprechend an der Börse Hongkong. Und das ist sozusagen ja auch schon ein Fingerzeig dahingehend, dass natürlich da auch ganz, ganz andere Bestrebungen sind. Des Weiteren muss man auch das Ganze so ein bisschen relativieren. Das hatten wir ja auch, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon mal so ein bisschen angesprochen, dass das, was wir ja da als Maßnahmenpaket gesehen haben, das ist ja kein Paket, wo man sagt, das greift in den nächsten Wochen, sondern das ist ja ein Paket, das greift ja in den nächsten Jahren. Also sprich, man wird einen Immobilienmarkt, egal wo der ist, ob in China, in Europa oder in den USA, nicht innerhalb von 2 oder 3 Quartalen wieder erholen können. Das hat man ja eindrucksvoll gesehen, als wir die Hypothekenbankkrise in den USA 2007, 2008 gesehen haben. Rein formell betrachtet ist das Ganze ja bis ins Jahr 2022 gelaufen. Also das heißt, man hat ja hier wirklich 15 Jahre einer nahezu Nullzinspolitik daraus folgend gehabt. Und das muss man halt in Relation sehen. Nun will ich nicht sagen, dass die Immobilienkrise in China jetzt noch 15 Jahre läuft. Das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass hier ganz andere Größenordnungen, andere Dimensionen, Wachstumsraten, andere Ausgangssituationen im Endeffekt da ist. Aber man muss das Ganze relativieren. Ich denke, der erste Stein ist gesetzt worden, dahingehend, dass man eben sagen kann, ja, man baut sozusagen so einen Brandwall auf. Man hat erkannt, man hat viele Fehler gemacht, die man natürlich auch aufgrund von Eindämmen von Spekulationsblasen im Immobiliensektor eben hat. Im Endeffekt entstehen lassen wollen. Die Restriktionen sind ja zurückgenommen worden. Jetzt muss man natürlich erstmal sehen, wie diese ganzen Sachen greifen. Also hier ist man auch so ein bisschen verwöhnt, natürlich auch durch solche Formate, wie wir das ja hier haben, dass man eben wöchentlich darüber berichtet, dass man immer wieder versucht, was Heischerisches oder was Reißerisches im Endeffekt, meine Güte, was für eine Wortakrobatik, wir hier natürlich auch herleiten wollen.
Wir natürlich nicht.
Naja, du versuchst ja durch dein Outlook jedes Mal zu bestellen. Ich habe mir übrigens gerade vorgestellt, wie du mit Grills, also sprich mit so silber- oder goldfarbenen Zähnen und einer dunklen Sonnenbrille aussehen würdest, aber vielleicht kommst du ja damit nächste Mal. Egal.
Das siehst du ja jeden Morgen, wenn du in den Spiegel guckst.
Ja, stimmt. Na gut, zurück zum Thema China, genau. Also ich denke, es ist dahingehend schon tatsächlich interessant. Ich würde auch Trading-Aspekte vielleicht nur für diejenigen Erwägungen ziehen, die wirklich auch hardcore-mäßig unterwegs sind, morgens aufstehen, in China direkt agieren, weil das macht hier im deutschen Bereich keinen Sinn. Wir agieren ja quasi nur auf die Schlusskurse hinweg, das heißt, die hohe Volatilität nehmen wir gar nicht wahr. Und ein Schlusskurshandel an sich, der stellt sich tatsächlich aus meiner Sicht heraus nicht wirklich als vielversprechend dar. Aus Investitionsgesichtspunkten heraus bleibe ich weiterhin dabei. Ich denke, dass so eine Alibaba, eine Meituan, ein JD.com, also diese großen Tech-Werte, durchaus, und jetzt auch, wie du vorhin richtig gesagt hast, da nehme ich auch nochmal sozusagen Bezug drauf, auf Mehrjahressicht schon interessant sind. Wenn man so ein bisschen Geld, ein bisschen Exposure haben will, packt man da ein bisschen was rein, kauft sich vielleicht ein ETF auf diese großen, auf die Titan 50, da gibt es auch einige Produkte, und lässt die einfach mal 3, 5 oder 10 Jahre laufen, wenn man dann die Zeit noch hat. Dann ist es natürlich interessant, aber ansonsten, wenn man eigentlich schon ein gut strukturiertes Depot hat, dann sollte man natürlich diesen Schritt nicht gehen. Also wenn ich jetzt schon sozusagen reiferen Alters bin und im Endeffekt gar nicht keine Notwendigkeit mehr habe, hier noch irgendwie Dynamik in mein Depot bringen zu müssen, dann denke ich auch, dann kann man da so gegen den Krug auch an sich vorbeigehen lassen und sollte nicht noch sehen, dass man dann mit vielleicht 75 plus da nochmal große Positionen in China aufbaut. Das ist dann sicherlich doch schon etwas risikobehaftet. Aber ansonsten finde ich das Land natürlich, und das hast du ja gerade auch nochmal rausgearbeitet, natürlich aufgrund der Perspektiven schon interessant. Wir haben die zweitgrößte Volkswirtschaft, wir haben das, glaube ich, sogar zweit- oder sogar erstgrößte Volkswirtschaft, also oder beziehungsweise Bevölkerungswachstum nach Indien oder vor Indien. Die beiden haben sich ja da immer, liefern sich ja seit Jahren schon ein Wettrennen. Das heißt also, es ist absehbar, dass da ein Gigant heranwächst, der einfach viele Konsumenten haben wird, der einfach eine sehr breite Mittelschicht haben wird und wo man einfach sehen wird, dass eben aufgrund dieser Tatsache dann natürlich auch schon ein unheimlich starkes Konsumbedürfnis eben auf die globale Wirtschaft zukommen wird. Wichtig auch nochmal dein Hinweis, fand ich auch gut, Brandmarken, wobei ich das auch sehr reduziert, das wird, glaube ich, tricky werden, also eine LVMH kann ich mir oder Hermès und so weiter, also diese oberen hammerharten Luxusmarken stelle ich mir auch vor, aber bei einer Apple zum Beispiel wird schon schwer. Die sind zwar auch im oberen Segment, aber eine Xiaomi rennt den halt zusehend den Rang ab, ne? Weil halt viele Chinesen sagen, hey, die Produkte sind gut, die sind günstiger, ich brauche das Image nicht, ich nehme mir halt ein Smartphone von entsprechend Apple, aber eben natürlich, wenn du eben einen Schal oder eine Hose oder so wie du natürlich eine komplette Kollektion von Louis Vuitton hast, dann ist es natürlich so, dass dann als Chinese, du würdest dir jetzt ja auch nicht auf einmal Xiaowing oder was weiß ich, irgendeine chinesische Eigenmarke holen, sondern du bleibst natürlich deinem Pariser Label treu und wirst auch in Zukunft weiterhin fröhlich jede Frühling-, Herbst- und Sommer-Winterkollektion mitnehmen.
Natürlich, da spricht der Kenner.
Na gut, gucken wir mal in Richtung USA. Hatten wir letzte Woche schon so ein bisschen angeteasert. Spannend, gestern ja Pepsi schon so ein bisschen den Vorgucker gemacht. Gehen wir in Teil 2 drauf ein. Also hier Spoiler-Alarm, zweiten Teil gibt es die Pepsi. Aber US-Aktienmärkte, Vorberichtssaison, vielleicht mal allgemein gehalten, weil wir tatsächlich gleich in Teil 2 auf einige reingehen. Worauf guckst du? Welche Branchen findest du tatsächlich jetzt bei der Berichtssaison interessant? Gibt es da welche? Vielleicht sagst du auch, nee, ist vollkommen uninteressant, interessiert dich nicht. Du bist halt nur in Europa unterwegs, weiß nicht, aber insgesamt, worauf guckst du bei den bei der bevorstehenden Berichtssaison in den USA?
Die Berichtssaison beginnt auch in Europa bald. Also
ja. Aber wir gucken ja jetzt auf Amerika.
Nein, also Berichtssaison ist natürlich zeitlich immer so, dass die USA zeitlich Schwerpunkt vor Europa haben und Europa und Asien dann eher etwas später in der Berichtssaison sind. Die Berichtssaison wird jetzt beginnen mit den Finanzwerten, mit den großen Banken. Da kommen wir auch gleich zu. Angefangen an der JP Morgan, Goldman Sachs, wie die ganzen Wolfenhäuser heißen, City, Bank of America. Was ist zu erwarten von der Berichtssaison? Also einmal muss man natürlich vorabschicken, die Märkte, die US-Aktienmärkte sind schon relativ hoch bewertet. Wir haben jetzt ein Kursgewinnverhältnis von etwa 22. Das ist schon ziemlich hoch, gerade in Anbetracht der Tatsache, dass wir trotz des Zinssenkungszyklus keine Nullzinsen mehr haben in den USA. Und von daher muss man immer wissen, man ist ja schon auf relativ hohem Niveau, die Luft ist schon nicht mehr, man ist zwar nicht auf der Spitze des Mount Everest, aber schon auch nicht mehr ganz unten auf Meereshöhe. Und von daher werden die Märkte auf Enttäuschungen vermutlich sensibel reagieren. Es ist relativ viel, spricht einiges dafür, dass es eine solide Berichtssaison sein kann. Ich denke, entscheidend wird allein wegen der Marktgröße werden immer die Magnificent Seven sein. Die großen Technologiewerte einfach, weil die so groß sind. Also eine Apple, eine Microsoft, eine Nvidia, ganz besonders wichtig, haben jeweils eine Marktkapitalisierung von 3 Billionen Dollar oder noch mehr. Und gerade die Nvidia sagt auch sehr viel über die Bedeutung und die Wucht, die die technische Entwicklung von AI haben wird, aus. Das ist also einmal die schiere Größe dieser Werte und dann auch diese Ausstrahleffekte, die sie indirekt durch die Aussagekraft, die sie für die AI-Technologie und alles, was damit zusammenhängt, haben. Und darüber hinaus wird auch jetzt zu Beginn der Saison ganz deutlich zu sehen sein, dass auch die Banken genau unter die Lupe genommen werden. Der JP Morgan-Chef, Jamie Dimon, ist immer jemand, auf dessen Wort man besonders hört in der Wall Street. Er hat immer so einen leicht raunenden Unterton. Also er ist immer sehr vorsichtig und warnt immer vor diversen Risiken. Ein Gegenstück ist dann der Bank of America-Chef, Monohan mit M irgendwas, ja. der immer etwas eher bullischer auftritt. Und dass die Marktkommentare und die Aussagen dieser CEOs werden dann von den Märkten auch gut, zu Beginn der Berichtssaison nächste Woche ganz genau unter die Lupe genommen werden. Und ich denke, nach den Banken werden dann eben vor allem die großen Big-Tech-Werte im Fokus stehen. Wichtig ist, dass Nvidia, die ja schon angekündigt haben, dass die Nachfrage nach ihren neuen Blackwell-Chips außerordentlich hoch ist, immer erst sehr spät in der Berichtssaison kommen. Die kommen im Grunde zeitversetzt einen Monat später. Von daher wird dann auch nochmal ein bisschen Spannung übrig bleiben, aber in der Hauptberichtssaison kommen, würde ich sagen, erstmal die Banken, Finanzwerte und dann die Big-Tech-Werte, die sukzessive kommen. Mhm. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Wobei man natürlich auch sagen kann, dass wir hier sehr viele natürlich Erstläufer in den Peers haben. Also sprich, wenn natürlich die ersten Werte, Bankenwerte gemeldet haben, dann guckt man natürlich dann weniger auf die dann folgen wie eine State Street in der nächsten Woche. Also wenn eine JP Morgan berichtet hat, dann weiß man sozusagen, der Häuptling hat gesprochen, dann versucht man ein bisschen zu antizipieren, wer ist noch sehr stark im Wertpapiergeschäft, wer ist stark im kreditgebenden Geschäft, und dann kann man das schon sozusagen ableiten, wie es dahingehend auch bei den anderen läuft. Ich glaube auch, dass es wesentlich spannender ist, dass wir sozusagen in den ersten Tagen viele Unternehmen haben, die einfach als First Mover da sind. Also wir bekommen, du hast richtigerweise schon gesagt, eine ASML zum Beispiel, die unheimlich wichtig sein wird für den Halbleitersektor. Die hat
TSMC.
Ne, zum Beispiel, das sind alles so Dinge, alle Unternehmen, wo man einfach sagt, damit kann man schon so ein bisschen antizipieren, wie es dann eben auch bei einer Nvidia aussieht oder eben bei den anderen, Texas Instruments, Intel, und versucht natürlich dahingehend so ein bisschen Ableitung zu machen. Oder eine Alcoa wird kommen, da wird man schon so ein bisschen auch denn aufgrund des Verbauens von Aluminium zum Beispiel im Flugzeugwesen oder eben auch im Autobau eben schon antizipieren können, wie ist es um die Wirtschaft bestellt. Also viele indikative Impulse, die darüber kommen, die eigentlich losgelöst sind von den eigentlichen Unternehmenszahlen. Die sind natürlich schon wichtig, so ähnlich wie gestern zum Beispiel, also wie bei der Pepsi, da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, das sagt was über den Konsumenten aus. Alcoa eben, wie es bestimmte Branchen geht. Banken halt, wie das Konsumverhalten, Kreditvergabe, wie im Wertpapiergeschäft ist und so weiter. Und das ist eben genauso spannend, an diesen ersten Tagen. Deswegen glaube ich auch, darf man das vielleicht gar nicht so stark auf eine Branche runterbrechen und sagen, also man muss unbedingt auf die Banken gucken oder so, sondern eigentlich auf die ersten Unternehmen, die aus den jeweiligen Branchen melden. Zum Beispiel eine Abbott Labs ist auch interessant für den Biotechnologiebereich und so weiter. Das kommen wir gleich in Teil 3 dann dazu. Aber so würde ich es zumindest mal einordnen. Sicher also auch so, dass man hier so ein bisschen gucken muss. Also ich finde auch manchmal die Berichterstattung ein bisschen zu monoton, dass man eben sagt, jetzt kommen die Banken, alle gucken auf die Banken, bis Dienstag ist der Fokus auf BlackRock, City und Co. Und man vergisst eigentlich im Endeffekt, dass dann eben auch noch Fluggesellschaften und andere Gesellschaften ja auch noch da sind, die eigentlich wesentlich aussagekräftiger sind als nur dieser Block an Finanzunternehmen. Kommen wir in Teil 1, den haben wir heute ein bisschen länger. Nochmal auf das Thema Zinshoffnungen zurück. Da hast du mir ja ketzerischerweise im Vorfeld dann auch schon mal ein paar Rückfragen dazu in Vorbereitung geschickt. Ja, natürlich haben wir hier so ein bisschen das Problem, langfristig ist der Trend natürlich Zinssenkung, klar. Mhm. Aber was halt kurzfristig und hier gerade auf Wochensicht immer wieder interessant ist, man sieht halt sehr stark, wie sozusagen vielleicht die Dynamik oder die Taktgeschwindigkeit der Annahmen von den Marktteilnehmern sich immer wieder ändert. Und das finde ich ja so spannend, dass wir in der letzten Woche, bevor die Arbeitsmarktzahlen in den USA rausgegeben worden sind, durchaus noch viele, viele Protagonisten hatten, die damit gerechnet haben, dass wir nach den US-Wahlen, sprich in der Sitzung am 7. 8. November, eine große Zinssenkung in den USA sehen werden, also 50 Basispunkte. Dann kamen die US-Arbeitsmarktdaten, die durchaus hammerhart waren, also 250.000 neu geschaffene Stellen waren es, glaube ich, wenn ich mich noch recht entsinne, 148.000 sind nur erwartet worden. Und das zeigt natürlich auch, wie robust und wie krass der Markt insgesamt, der Arbeitsmarkt in den USA ist. Und da gab es auch eine neue Phrase, die tatsächlich sich dann so ein bisschen brei gemacht hat, und zwar das sogenannte No-Landing-Szenario, wo sozusagen die Marktteilnehmer jetzt davon ausgehen, dass die amerikanische Konjunktur überhaupt keine Rezession durchläuft, also weder ein Soft- noch ein Hard-Landing, sondern No-Landing. Sprich, die fliegt sozusagen weiter auf ihrer Sphäre durch die Wirtschaftslandschaft dieser Welt und wird sozusagen gar nicht groß beeinflussen. Daraufhin ist jetzt sozusagen quasi die Zinssenkungshoffnung für November um 50 Basispunkte auf null zurückgefallen. Aber einige noch da, die eben noch mit 25 Basispunkten rechnen. Und jetzt kommt meine Frage an dich als MC-Volkswirt sozusagen. Ja, ist denn diese Zinssenkungshoffnung eigentlich zu Recht da, oder ist das nicht eigentlich verfrüht? Weil wir sehen ja tatsächlich, also auf der einen Seite weiterhin Inflation, also die ist ja da, die nimmt nur ab. Wir sehen eine robuste US-Konjunktur. Ist es denn überhaupt noch notwendig, dass die amerikanische Notenbank tatsächlich an der Zinsschraube dreht? Oder denkst du, nee, muss auf jeden Fall passieren? Falke oder Taube?
Ich google gleich mal nach MC Volkswirt. Also, ne, was das betrifft, wenn du das so fragst, würde ich sagen, eher Taube. Ich glaube, dass, oder ist auch noch so eingepreist, dass eine kleine Zinssenkung von 25 Basispunkten immer noch wahrscheinlich ist und auch noch für überwiegend wahrscheinlich gehalten wird. Es ist richtig, dass die 50 Basispunkte jetzt ausgepreist sind. Davon geht der Markt nicht mehr aus. Und es wird jetzt auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, allerdings keine allzu hohe, eingepreist, dass wir keine Zinssenkung sehen. Ich sage es mal so, die US-Notenbank kann die Zinsen senken, weil sie es einfach kann. Inflation scheint Stand jetzt nicht zu galoppieren. Von daher kann sie es trotz der Stärke der Wirtschaft sich leisten, Zinsen zu senken. Schlimmer ist es immer, wenn eine Notenbank Zinsen senkt, weil sie Zinsen senken muss. Wenn also die Inflation hoch ist, aber die Wirtschaft mal so schwach ist, dass sie zur Rettung der Wirtschaft eben die Zinsen senkt, weil sonst die Konjunktur zu stark einbricht. Und das sehe ich in den USA, das, wie du richtig sagst, sehe ich in den USA gerade nicht. Ich denke, dass diese Zinssenkung von 25 Basispunkten, wenn es dann so kommt, auch eine als Beständigkeit und antizipierte und avisierte Zinssenkung als Zeichen der Stärke oder Zinssenkung als Stärke wahrgenommen wird. Jerome Powell, der Notenbankchef, hat jetzt ziemlich klar auch gesagt, dass das jetzt, also explizit gesagt, dass das sein Basisszenario ist, zweimal 25 Basispunkte in diesem Jahr zu senken. Und die jetzt vorliegenden Wirtschaftsdaten sprechen eben nicht dagegen. Also es ist, wenn eine Wirtschaft zu stark angeheizt wird, ist das für eine Notenbank auch kein Problem, wenn solange das nicht auf die Inflation allzu sehr Beschleunigung auswirkt. Denn das Dämpfen der Wirtschaft ist ja kein Selbstzweck, sondern ist ja immer nur im Zusammenhang zu sehen mit der mit der Inflation. Und von daher denke ich, dass wir vielleicht in Richtung eines Goldilocks-Szenarios sogar gehen können in den USA. Mhm. In den USA, in der Eurozone sieht das ein bisschen anders aus. Da ist die Inflation potenziell war eher ein Risiko und die Wirtschaft trotzdem schwächer. Von daher ist die EZB da im Moment weiter in einer etwas schwierigeren Situation. Aber ich gehe von 25 Basispunkten bei der Fed aus. Wie siehst du das?
Ja gut, der Dirk Grünert von Monsen hat das mal ganz gut gesagt. Er hat gesagt, im Endeffekt ist ja die Fed in den letzten Monaten es erreicht, dass sie wieder ahead the curve ist. Also man muss sich hier so vorstellen, so ein Herrchen, der mit seinem Hund läuft. In den letzten Jahren haben wir es immer gesehen, dass der Hund sozusagen das Herrchen gezogen hat. Also die Inflationsentwicklung hat die Notenbank hinter sich hergezogen und hat denen auch wenig Spielraum gegeben. Jetzt ist aber die Situation, dass sozusagen der Hund ein bisschen träge geworden ist, vielleicht so ein vollgefressener Labby oder so, der jetzt eher tendenziell an der Leine hängt und vom Herrchen gezogen wird. Also das heißt, die US-Fed hat eigentlich die Preisentwicklungen durch die zukünftige Zinspolitik in den USA so wieder ein bisschen in den Händen. Das heißt, sie kann die tendenziell steuern. Also dadurch, dass man eben jetzt sagt, man nimmt einen Zinsschritt vor, einen großen, kleinen, wie auch immer, hat man natürlich die Möglichkeit zu antizipieren, Auswirkungen auf den Konsum, Auswirkungen auf die Preisentwicklungen und damit natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaftsentwicklung insgesamt. Also das ist so ein bisschen der Punkt, der momentan wieder erreicht ist, wobei wir hier auch gar nicht hart genug ausarbeiten können. Die Aufgabe der US-Fed ist eine vollkommen andere, also nicht vollkommen, aber in wesentlichen Teilen eine andere als die von der EZB. Die EZB wird kaum in die Situation kommen, wirklich ahead the curve kommen zu können, weil die immer eher nachlaufend ist. Also die guckt, wie ist die Entwicklung und reagiert darauf. Und die Fed kann tatsächlich aufgrund ihres Status agieren. Also die guckt im Vorfeld und sagt, okay, wir machen jetzt das, um eben dann antizipativ sozusagen die folgende Wirkung nicht eintreten zu lassen oder natürlich auch eintreten lassen zu können. Ich habe das mal stark verkürzt. Wahrscheinlich kriege ich jetzt ganz viele Zuschriften von irgendwelchen Volkswirten, die mich jetzt gerade verteufeln. Aber so mal sozusagen ganz einfach runtergebrochen, kann man das vielleicht so ein bisschen erklären. Also von daher, ich glaube auch, die Zinssenkungshoffnung war eigentlich nie weg so richtig. Die bleibt da. Es geht hier nur ums Takt, um die Taktgeschwindigkeit, um die Dynamik und die wird auch eher langsamer laufen. Also ich glaube auch, wir werden November eine sehen, das macht man einfach schon mal vielleicht, damit man eben dieses Prozentpünktchen in diesem Jahr voll hat, also sprich 100 Basispunkte und dann wird man sehen, dass man im kommenden Jahr einfach wieder Spielraum hat, dass man vielleicht nicht sofort agieren muss, dass man sich erstmal das erste Quartal auch gönnen kann, schaut kann, wie entwickelt sich die Konjunktur und dass man dann eben mit langsameren Schritten geht. Aber ich will an dieser Stelle auch nochmal sagen, ich glaube nicht, dass wir wieder in den Bereich von 2% kommen werden, was ich jetzt schon als einige Prognosen gelesen habe. Das ist aus meiner Sicht daraus zu kühn, sehe ich auch keinen Anlass zu. Ich glaube, wenn wir so bei 3,5-3% sind, ist das eigentlich schon eine ganz große Zielgröße, die man da annehmen kann. Da, damit sind wir durch mit Teil 1, kommen zu Teil 2. Du singst dich schon mal ein und dann hören wir gleich einen entsprechenden Song von dir. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid in Teil 2 angekommen und wir reden jetzt über Einzelaktien. Und ich habe im ersten Teil auch schon so ein bisschen gespoilert. Natürlich müssen wir auf den Vorstürmer, auf den First Mover, wenn man so will, der Berichtssaison in den USA eingehen, und zwar Pepsi. Und da, lieber Dirk, du, weiß ich gar nicht, bist du großer Konkurrent in der Pepsi- oder in der Cola-Fraktion? Wird sich gleich rausstellen, kannst ja dazu mal Stellung nehmen. Aber wie hast du die Zahlen aufgenommen? Wir hatten ja letzte Woche, haben wir darauf hingewiesen, könnten tendenziell schwächer kommen? Kamen die schwächer? Wie hat der Markt reagiert? The stage is yours.
Wir trinken natürlich nur nitratfreies Wasser, nur Blinkwasser. Glutenfrei und vegan. Nein, im Ernst. Pepsi, ja, kennen wir unter dem Namen der berühmten Cola, aber ist weit mehr als das. Ein großer Snack- und Getränkeproduzent in den USA, riesiger Konzern, Marktkapitalisierung von über 200 Milliarden Euro und einen Umsatz von über 80 Milliarden Euro, etwa 90 Milliarden Dollar. Stellt neben den berühmten Getränken wie Pepsi-Cola, 7-Up, Mirinda, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber ich glaube, das ist eher in den USA beliebt, und diversen andere Getränken, auch viele Snacks her, ist eigentlich ja eines der Branding-Unternehmen in den USA. Wie gesagt, ein ganz großes Dickschiff, hat Zahlen geliefert und wurden eher enttäuscht aufgenommen. Wir haben jetzt einen Gewinn von 2,9 Milliarden Dollar, 5% weniger als im Vorjahreszeitraum. Das war eher enttäuschend und hat daraufhin auch eher reagiert mit vorübergehend erstmal Verlusten, konnte das aber wieder ausgleichen und in den letzten Tagen wieder etwas ansteigen. Man muss sehen, dass PepsiCo insgesamt, wenn man es zum Beispiel mit dem Konkurrenten Cola vergleicht, relativ schwach gelaufen ist eigentlich im letzten Jahr. Cola zum Vergleich ist wesentlich kleiner vom Umsatz her, etwa halb so groß nur oder weniger als halb so groß, aber trotzdem eine größere Marktkapitalisierung, ist also doch deutlich profitabler. Pepsi hat im letzten Jahr eine Performance von 4,3% hingelegt, das ist also relativ wenig verglichen mit dem, was so eben der breite Markt gemacht hat. Und über 5 Jahre etwa 21%, war Coca-Cola immer so ein bisschen besser. Die Frage ist jetzt, ist das jetzt ein Einstiegszeitpunkt? Also grundsätzlich ist es ein grundsolides Investment. Aber man muss natürlich sehen, dass die Konsumentenunternehmen generell schwach performt haben und underperformt haben gegenüber dem Markt im letzten Jahr. Und auch die Möglichkeit besteht, dass das weiterhin so sein wird. Und zum Zweiten sehe ich bei diesen Branchen auch immer, dass sie angreifbar sind oder gefährdet sein können durch diese Fettweg-Medikamente, die jetzt von Eli Lilly und Novo Nordisk auf den Markt gebracht sind. Und natürlich alles das, was so gesund ist wie Coca-Cola und Pepsi, dann tendenziell vielleicht ein bisschen weniger, auch dadurch ein bisschen weniger gekauft wird. Und der Konsument, gerade auch der weniger verdienende Konsument in den USA und auch in anderen Teilen der Welt, eher etwas schwächer wird. Von daher wäre das zumindest nicht meine bevorzugte Branche. Und ob ich jetzt in Cola oder Pepsi reingehen würde, Pepsi ist ein bisschen breiter aufgestellt, Cola ist ein bisschen profitabler, vielleicht würde ich eher in Cola reingehen, aber grundsätzlich, wie gesagt, würde ich in die Branche Consumer-Werte generell untergewichten und diese, ich sag mal, zuckerhaltigen Snack-Werte ohnehin etwas vorsichtiger anfassen und zumindest nicht übergewichten. Das wäre nicht meine bevorzugte Branche. Vergessen?
Nö, ich denke, na gut, weiß nicht, ob du das vergessen hast in der Aufzeichnung.
Nee. Was habe ich vergessen? Was hast du zu ergänzen?
Ja, außer du hast noch nicht gesagt, was du jetzt besser lieber trinkst, Pepsi oder Cola.
Wie ich auch sehe, natürlich beides.
Das ist ja schon immer
Müll. Du spritzt dir natürlich deine Wegovi-Spritze,
genau,
und trinkst gar nicht mehr.
Genau, ich hau die Wegovi rein, genau. Nö, ich denke, soweit würde ich es auch nachvollziehen. Ich glaube, bei Pepsi hätte ich auch ja das Problem eben mit der Preispolitik, die in den letzten Jahren von dem Unternehmen betrieben wurde. Und wir hatten ja auch darüber schon mal gesprochen, dass das auch so ein bisschen der Anlass war, warum ich bei Pepsi das Problem gesehen habe bei den Quartalzahlen, dass die einfach bei vielen Einzelhändlern aus dem Sortiment geflogen sind. Also gerade in Europa ist das der Fall gewesen, dass eben bei diesen Knabberprodukten, ich glaube, Carrefour war das und auch hier in Deutschland Edeka, gut, die sind jetzt nicht börsengelistet, aber die hatten sich mit Pepsi angelegt und das ist mir halt ein paar Mal aufgefallen, deswegen wäre ich hier auch so ein bisschen auf der feuchtigen Seite. Ich denke auch, wenn man in zuckerhaltige Koffeingetränke investieren wollen würde, ist dann tatsächlich der Erfinder des modernen Weihnachtsmanns, also sprich Coca-Cola, eher interessanter als eine Pepsi. Aber wenn man eben sozusagen auf einen breit diversifizierten Konsumartikelkonzern setzen will, dann ist natürlich eine Pepsi klar die erste Wahl.
Mhm. Sehe ich auch so. Sehr gut, dann kommen wir zu einer anderen Branche, zu einer etwas anderen Branche.
Ein bisschen
anders. Und zu einem etwas anderen Unternehmen, die das Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Tagen und Wochen. Super Microcomputer.
Ja. Also gut, obwohl, da könnte man auch davon ausgehen, dass der Aktienkurs zumindest mal zeitweilig beide Zucker- und koffeinhaltigen Brausen konsumiert hat, und zwar zusammengemischt mit Red Bull. Der Aktienkurs ist natürlich fulminant durch die Decke gegangen, damals, als eben sozusagen die ganze KI-Manie durch die Decke gegangen ist. Und ja, dann aber auch schon so die ein oder anderen Zweifel einfach auch hochgekommen sind. Auch an dieser Stelle hatten wir öfters mal über Supermicro gesprochen. Man darf halt nicht vergessen, es ist halt klassischerweise eigentlich ein Hardwarehersteller. Also die bauen eben Serverfarmen, Serverzentren auf und nicht wirklich reinrassiger KI-Konzern, der eben Halbleiter herstellt und wie eine Nvidia und so weiter agiert. Also das muss man nochmal im Hinterkopf behalten. So, es kam, wie es kommen musste. Hindenburg Research hat sich also diese Aktie dann angenommen, hat einen Report rausgegeben und hat die Aktien dann buchstäblich nicht nur in den Börsenkeller, sondern in 7. Untergeschoss im Parkhaus reingeschickt, und die Aktien haben verloren, weil man hier eben Bilanzierungsmanipulationen vorgeworfen hat und alles Mögliche. Gut, der Konzern hatte daraufhin dann auch noch unglücklicherweise tatsächlich die Berichterstattung über den Jahresbericht verzögert, raus, also verlängert, also den 10K-Jahresbericht. Und das hat natürlich insgesamt absolute Skepsis bei den Investoren gegenüber das Unternehmen hervorgerufen. Der Aktienkurs ist wirklich buchstäblich zusammengefaltet worden. Es hat auch keiner mehr die Aktien so richtig angefasst dann. Man war sehr, sehr vorsichtig, weil man eben nicht wusste, okay, das ist halt schon hart, wenn wirklich auf der einen Seite natürlich ein Research rauskommt, der sehr, sehr kritisch ist, auf der anderen Seite das Unternehmen an sich dann sogar auch noch den Jahresbericht verschiebt. Das ist natürlich, kennt man hier in Deutschland vielleicht von der Grenke oder anderen Unternehmen, wo Herr Hindenburg auch schon aktiv war. Und so ein bisschen ist die Situation tatsächlich gleich. Na gut, auf jeden Fall zum Wochenanfang gab es dann aber Zahlen von dem Unternehmen. Und die haben ihm zumindest mal aufgezeigt, dass sozusagen das Geschäftsfeld sich durchaus weiterhin gut entwickelt. Man also hier auch gerade im Bereich der spezialisierten Erstellung eben von den entsprechenden Server und flüssigkeit gekühlten Server Racks entsprechend gut positioniert ist, viele Aufträge weiterhin hat. Und das hat so ein bisschen, sag ich mal, Erleichterung verschaffen. Das heißt also, den Kursanstieg, den wir zum Wochenbeginn gesehen haben, der durchaus auch teilweise zweistellig war, der ist halt tatsächlich eher angetrieben worden, dass, glaube ich, eher so eine Erleichterung da war. Dass vielleicht auch viele Shortseller, die eben auf den Zug damals die Dynamik genutzt haben, ihre Position glattgestellt haben. Einen massiven Trendwechsel sehe ich hier nicht, weil für mich ist eine Supermicro nach wie vor ein Hardwarehersteller. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Die würde ich ja in die Kategorie von einer HP oder von einer Dell packen, so im weitesten Sinne, als wirklich mit einer Nvidia vergleichen zu wollen. Und die verbauen halt unheimlich viel, klar, Grafikkarten und alles und so weiter und so fort, aber richtig aus meiner Sicht daraus herstellen tun sie es halt zumindest mal nicht. Und also so wirklich in dieser reinen Form, ja, die haben halt eben hier Grafikkarten mit Flüssigkühlung und so weiter im Programm, aber das ist sozusagen ja nur, weil man eben diese Komponente insgesamt eben anbietet für eben entsprechende Nachfrager. Und daher sehe ich das Unternehmen halt auch ein bisschen anders. Also ich würde nach wie vor eher momentan, wenn man im KI-Bereich unterwegs sein wollen würde, auf Energieversorgungsunternehmen aus den USA setzen. Und zwar die, die genau dort regional sitzen, wo die großen Serverfarmen sind. Weil das sind Monopolisten, die können die Preise diktieren. Die Nachfrage oder beziehungsweise Strompreisproduktion muss zunehmen, weil die Serverfarmen so viel Strom im Endeffekt verbrauchen. Und da gibt es ja einige Beispiele, Constellation Energy und andere Unternehmen, die einfach in den letzten Quartalen schon bombenmäßig verdient haben. Istra. Genau, ne? Also alles so eine Unternehmen, die halt wirklich da wie die Made im Speck sitzen. Ja, und die Made im Speck, Tesla, jetzt im Bereich der Robotaxi-Unternehmen, das ist ja sozusagen für dich ganz, ganz weit weg. Du kommst ja immer mit dem Chauffeur hierher und lässt dich sozusagen direkt vors Haus fahren. Währenddessen unser eins ja mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Mit dem Lastenfahrrad.
Mit dem Lastenfahrrad herfahren. Genau. Vielleicht ein schönes Mittel dann, genau, die Robotaxis. Da können wir uns dann beide irgendwann mal wiederfinden. Und ja, wie siehst du es, Tesla? Große Event morgen am Donnerstag. Wir nehmen also heute am Montag, am Mittwoch auf, sorry an dieser Stelle, weil wir nämlich morgen einen Bereichstag zusammen haben. Also nicht nur wir beide, sondern unsere Kollegen auch noch. Und deswegen nehmen wir das
von unser Bereich auf. Ist größer als zwei Personen.
So sieht's aus. Wir sind also nicht Mr. Comdirect und Mr. Volkswirt, sondern MC Volkswirt, sondern es gibt noch mehrere Mitarbeiter. Genau, nee, aber genau, Dirk, jetzt die Frage an dich. Tesla vor dem Robotaxi-Event kaufen oder verkaufen?
Jetzt bewege ich mich natürlich von Anfang an auf ganz dünnem Eis, weil ich natürlich über Dinge rede, von denen ich jetzt nichts weiß am 9.10.
Das ist ja gerade
richtig. Und über die bei Veröffentlichung unseres Podcasts natürlich schon einiges bekannt sein wird. Ich denke, Tesla kommt ja immer wieder damit durch, oder Elon Musk genau genommen, kommt ja immer wieder damit durch, dass er overpromised und underdelivered, also im Grunde ein bisschen das Gegenteil von dem, was man eigentlich machen sollte. Aber da er viele Fans hat und im Grunde ja seine Stilikone ist in der Tech- und Unternehmerwelt der USA, wird ihm da immer ein gewisser Bonus zugeschrieben. Tesla an sich als Unternehmen, ja, ist natürlich, wenn man jetzt als Autoproduzenten ansieht oder auch wenn man als Batterieproduzenten ansieht, wahnsinnig teuer. Marktkapitalisierung von fast 800 Milliarden Dollar beim Umsatz von knapp 100 Milliarden Dollar. Also zumindest haben die jetzt einen sichtbaren, signifikanten Umsatz. Aber immer noch weniger als ein Drittel von VW zum Beispiel, die bei unter 50 Milliarden Dollar, oder zumindest bei unter 50 Milliarden Euro Kurswert Marktkapitalisierung legen. Kursgewinnverhältnis von Tesla bezogen auf die künftigen, auf die erwarteten Gewinne ist bei Ohren bei 100. Und die Zahlen an sich sehen eigentlich schon sehr sportlich und sehr hoch aus. Und da ist, wird jetzt vielleicht einiges erwartet. Ich würde mir trauen zu prognostizieren, wie der Markt morgen reagieren wird, egal was da passiert. Ob es ein Sell-on-Good-News ist oder ein Sell-on-Bad-News oder ein Buy-on-Good-News oder ein Buy-on-Good-News. Aber grundsätzlich bin ich bei Tesla immer etwas vorsichtig. Ich verstehe, dass man sagt, man sollte nie gegen Elon Musk wetten. Der hat immer, welche Kaninchen hat er immer noch im Mut, die er hervorzaubern kann. Aber die Frage ist, ob das, was er liefern kann, im Zweifel immer zugunsten der kleinen Aktionäre von Tesla sich auswirkt. Von daher wäre Tesla für mich allenfalls im Trade und kein Investing. Also da sehe ich gerade auch bei den Big-Tech-Werten und bei den sogenannten Magnificent Seven-Werten andere, die ich attraktiver finde. Wie siehst du das?
Ja gut, klar, bei Tesla scheinen sich ja sozusagen die Meinungen der Märkte schon seit mindestens 7 Jahren, wenn man so will. Und ist tatsächlich auch in diesem Fall so. Also es gibt halt viele Analysten, die halt der Meinung sind, das Robotaxi-Event wird eher ein Non-Event werden, weil eben gar nicht absehbar ist, was für ein Potenzial dahinter steht, ob das im Endeffekt auch so in dieser Form umsetzbar sein wird und ob natürlich zum Beispiel auch der wichtige Markt in China nicht bereits eigentlich schon zu weit weggelaufen ist. Es gibt aber auch andere Analysten, die durchaus sagen, wenn das tatsächlich im Endeffekt stattfinden sollte, gibt das halt nochmal eine ordentliche Möglichkeit, die Produktion von Tesla insgesamt nochmal massiv zu steigern zu können, weil ja diese Flotte, die dann entsteht, ja ausschließlich aus Tesla-Fahrzeugen im Endeffekt entsteht und das ja sozusagen nochmal ein zusätzliches Geschäftsfeld ist. Also so ein bisschen wie man vielleicht, wenn man hier in Deutschland unterwegs ist, ja hauptsächlich dann eine Zeit hatte, wo zum Beispiel Mercedes-Benz sehr stark im Taxibereich unterwegs war. Man wusste einfach, dass die Taxen, wie wir in Berlin dann sagen, halt immer wieder im Endeffekt von einer bestimmten Sorte gefahren wurden. Das Ganze hat sich ja in den letzten 20, 30 Jahren dann auch stark verändert. Aber das war natürlich immer so auch so ein bisschen der Nimbus, dass man einfach wusste, wenn man sich ein Taxi gönnt, will man halt entsprechendes Fahrzeug oder die Kunden wollten es damals haben. Und so wie du jetzt ja auch hier entsprechend mit dem Stern, mit der Sternklasse jedes Mal vorfährst.
Mein Smart gehört auch zu Mercedes. Genau.
Ist ja egal, ist halt ein Stern. Obwohl, du hast ja ein S vorne drin, ja. Hm? Da ist ja ein S vorne drin, ne? Also bei Smart.
Ja. Ja. Also kein Stern, aber
kein Stern,
gehört aber mal zu Mercedes. Aber mittlerweile sind die, glaube ich, auch von irgendeinem Inder gekauft. Aber du mit deinem Ferrari stehst natürlich drüber.
Eben, na genau. Also von daher, ich habe ja ein Pferd vorne drauf, also von daher, nein. Quatsch. Also von daher, das ist natürlich schon ganz spannend. Also ich denke auch, wenn man eben als, wir haben natürlich das Problem, dass wir jetzt im Nachgang darüber sprechen, aber ich denke schon.
Das Problem ist, dass wir nicht im Nachgang darüber sprechen.
Ja, wir sprechen im Vorgang, aber ausgesendet wird es im Nachgang. Also sprich, ja genau, da haben wir auch schon eine schöne Zeitanalogie hier drin. Oder keine Analogie, sondern eher eine Disharmonie drin.
Disharmonie, ja.
Genau. Also von daher auf jeden Fall spannend, sollte man sich angucken oder auch im Nachgang dann anschauen, wenn man es nicht getan hat. Und sicherlich wegweisend dahingehend, um zu sehen, wie auch sich allgemein natürlich die ganzen Automärkte bzw. Fortbewegungsmärkte verändern werden. Vielleicht auch nochmal so ein Fingerzeig dahingehend, dass man, wenn man dann jetzt ein Unternehmen von einem Taxi oder Aktien von einem Taxiunternehmen im Depot haben sollte, das vielleicht Investment nochmal überdenken sollte, weil sich da doch einiges ändern wird in den kommenden Jahren. Und vielleicht ist das zumindest mal als große, übergeordnete Sichtweise zu sehen.
Auf jeden Fall. Dann kommen wir mal zu einem anderen Magnificent Seven-Wert, der auch in den letzten Jahren einige spektakuläre Nachrichten produziert hat. Microsoft.
Ja, eigentlich lange Zeit wirklich als astreines Basisinvestment im Bereich amerikanischer Technologiekonzerne. So habe ich Microsoft immer gesehen und sehe es nach wie vor. Ich finde es momentan wirklich schwer abzuschätzen, wie. Also Microsoft wird sich, sage ich mal andersrum formuliert, Microsoft wird sich langfristig auch positiv entwickeln und gehört aus meiner Sicht daraus schon auch mit zu den Gewinnern. Gerade im Bereich KI, da sind die massiv dabei, investieren, machen, tun. Das Problem, was ich aber halt sehe, ist, dass eben nicht klar ist, wann die Monetarisierungsstufe im Bereich der KI-Investitionen so hoch ist, dass man sagen kann, man kriegt da so eine Art neuen Schub rein. Also wir sehen halt, dass zum Beispiel viele die neue Azure-Version sozusagen jetzt auch KI-fähig ist. Das heißt also, die laufen auch auf diesen Blackwell entsprechenden Chips von Nvidia und kann man damit sozusagen dann eben auch KI-Anwendungen laufen lassen. Man sieht aber auf der anderen Seite, dass eben Microsoft natürlich auch bei OpenAI einfach noch massive Investitionen machen muss. Ja, wir hatten darüber gesprochen, über den Fonds, der aufgelegt wurde mit BlackRock zusammen und anderen Investoren, die eben dann natürlich auch versuchen, KI nach vorne zu bringen. Aber das sind wirklich, damit nimmt man richtig Geld in die Hand. Und das wird dann eben auch die Gewinnsituation von Microsoft in den kommenden Jahren einfach ein Stück weit eingrenzen. Das werden wir im Übrigen auch bei Meta sehen und bei Alphabet. Die Konzerne müssen Geld in die Hand nehmen, um eben dort mithalten zu können. Es wird auch einige Verlierer geben, da bin ich mir relativ sicher. Es wird viele oder wenige Gewinner geben, da bin ich mir auch relativ sicher, also wenige Gewinner. Frage ist halt nur, in wie stark oder inwiefern wird Microsoft davon profitieren. Ich glaube, dass wir vorerst tatsächlich sehr hohe Wahrscheinlichkeiten haben, dass wir da den einen oder anderen Schlucker sehen könnten. Also gerade was die Gewinnerwartung angeht, die Aktien an sich auch nicht wirklich günstig, muss man ganz klar sagen. Tue ich mich also wirklich schwer. Ich glaube, wenn ich jetzt ein Investor wäre, der die Aktien bei $100 weggeschnappt hat, würde ich mir weniger Sorgen machen. Dann denke ich, okay, kann man erstmal nochmal weiter aussitzen. Wäre ich jetzt ein Investor, der vielleicht vor kurzem eingestiegen ist und gerade so im Gewinn liegt, würde ich mir, glaube ich, einen sehr, sehr engen Stop-Loss setzen, weil ich einfach glaube, wenn es zu einer negativen Überraschung bei den kommenden Quartalszahlen kommt, dann gibt es da nochmal eine auf die Mütze, weil man einfach dann die Investoren sieht, die sagen, okay, oder genau diese Annahmen, die ich gerade getroffen habe, einfach auch umsetzen werden und sagen, okay, da sind noch viele Investitionen notwendig, das wird nicht von einem Tag auf den anderen gehen, es wird bestimmt noch 2-3 Jahre dauern und dann gerät so eine Aktie erstmal so ein bisschen im Windschatten und das, denke ich, sehe ich als wirklich große Gefahr. Und deswegen, so war ja auch der Aufmacher so ein bisschen, wir haben ja viele Brokerhäuser gesehen, die so ambivalent auf derzeit auf Microsoft sind, also wir haben Upgrades gesehen, also Heraufstufungen, die bullish sind. Wir haben sehr viele Downgrades auch gesehen, die wirklich genau das nochmal wiedergeben und sagen, hey, Vorsicht, hohe Investitionen drücken einfach auf die Gewinnsituation und so sehe ich es halt momentan auch. Also wenn man jetzt natürlich einen Sparplan hat und sagt, man bespart die Microsoft-Aktien zum Beispiel über regelmäßige Investitionen, denke ich mal, ist das eine weiterhin interessante Situation mit Blick Richtung 5 bis 10 Jahre, wäre ich jetzt aber wirklich eher so ein Investor, der vielleicht sagt, okay, ich habe die so auf 2 bis 3 Jahressicht oder kürzer, dann würde ich wahrscheinlich eher an der Seitenlinie stehen, weil ich das wirklich momentan schwer abschätzen kann, wann sich die Situation da ändert. Aber vielleicht hast du ja die richtige Glaskugel in deinem MC-Mikrofon oben drauf gesetzt und kannst uns jetzt sagen oder reinsingen, wie so Microsoft eigentlich steht.
Also ich denke, wie du schon richtig sagst, sind gewisse Risiken da. Allgemein kann man natürlich zu den Magnificent Seven Werten, zu den meisten der großen Big Tech Werte sagen, dass sie jetzt schon ein bisschen zurückgekommen sind und eine Zeit lang underperformed haben gegenüber dem Markt. Also es hat ein gewisses Broadening Out gegeben. Das heißt, die großen Werte, die den Markt jahrelang gezogen haben, haben jetzt in den letzten Monaten etwas zugunsten des breiten Marktes verloren. Und von daher kann man schon sagen, dass die Bewertungsniveaus jetzt realistischer sind. Also das gilt sowohl für eine Microsoft als auch für eine Apple, als auch für eine Alphabet, als auch für eine Amazon, auch wenn die Rahmenbedingungen und die Gründe dafür alle ein bisschen unterschiedlich sind. Und ich denke, als Investment, also für mich sind das nach wie vor Kerninvestings. Wenn man es jetzt eben als eher als Trade sieht, ist vielleicht nicht, sollte man vielleicht jetzt mal ein paar Nachrichten oder ein bisschen abwarten, wie sich das jetzt nach den Zahlen entwickelt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 32 bezogen auf die erwarteten Gewinne, 35 bis 36 auf die letzten Gewinne, ist nicht billig, aber auch nicht übermäßig teuer für so ein Unternehmen, gerade auch, weil sie im Bereich AI eben mit OpenAI da einige Pferde, einige heiße Eisen im Feuer haben. Und von daher denke ich schon, dass das langfristig ein solides Investment ist. Bevor ich jetzt allerdings neue Positionen aufbauen würde, würde ich jetzt auch erstmal warten. Mhm.
Warten auch jetzt gleich bei Honeywell, Mischkonzern aus den USA, gibt es ja auch einige interessante Nachrichten, die wollen sich ja von dem Hochleistungsmaterialbereich trennen, hübschen sich so ein bisschen auf. Ja. Wie siehst du die Aktien? Ist das tatsächlich, macht sich da vielleicht eine Braut gerade hübsch oder wie schätzt du den Konzern ein?
Ist durchaus möglich. Also Honeywell ist an sich ein interessanter Konzern. Wie du schon richtig sagst, Mischkonzern. Die sind stark im Bereich Luftfahrt, im Bereich Rüstung, aber auch im Bereich Energie. Im Grunde so ein Gemischtwarenladen. Mhm. Und man sagt ja immer, da gibt es immer einen Holding-Abschlag oder einen Gemischtwarenabschlag für Unternehmen, die keinen besonderen Fokus haben. Die sind jetzt bewertet mit einem KGV von 23 bis 24 auf die abgelaufenen Gewinne, von knapp 20 auf die erwarteten Gewinne. Das ist schon nicht besonders günstig, aber auf der anderen Seite finde ich, das Unternehmen an sich schon spannend, hat schon spannende Bereiche, gerade auch im Bereich Luftfahrt und Rüstungstechnologie ist natürlich ein Bereich, den, ob man das nun mag oder nicht, in den nächsten Jahren wahrscheinlich einiges an Nachfrage bestehen wird. Und von daher macht das schon Sinn, dass die eben Bereiche, gewisse Bereiche abspalten, gerade auch Bereiche, die vielleicht eher auf den Bereich Luftfahrt und Defense konzentrieren wollen. Da ist es durchaus möglich, dass es da im Zuge der Entwicklung, die wir jetzt ja leider in der Welt sehen, einige Fusionen und Übernahmen gibt. Honeywell hat keinen starken Ankeraktionär, hat also viel Streubesitz. Von da wäre schon möglich, dass sie Aufkaufobjekt sind, aber auf der anderen Seite sind sie auch mit einer Marktkapitalisierung von 120 Milliarden Dollar nicht gerade billig, also kein kleiner Nischenwert. Also im DAX wären sie, glaube ich, der drittgrößte Wert oder der viertgrößte. Und ich finde sie als Investing spannend. Ob man müsste ja, ich würde jetzt vielleicht erstmal die nächsten Zahlen abwarten oder wie sie sich in den nächsten Monaten entwickeln, jetzt nach der Abspaltung. Charttechnisch sehen sie ganz interessant aus. Sie haben, können jetzt, muss gucken, dass sie jetzt nicht durchbrechen, aber wenn sie sich jetzt einen Boden gefunden haben, sind jetzt ja gestiegen nach dieser Ankündigung und aus charttechnischer Sicht können sie auch als Trade durchaus interessant sein und als langfristiges Investing gibt es sicherlich auch Schlechteres. Wie siehst du die?
Ja, die Wahrscheinlichkeit oder die Chancen, so, ich sage jetzt mal so, der Siemens-Effekt sind einfach da, ne? Also gerade wenn man sich eben gerade als Großer, du hast gerade richtig gesagt, Mischkonzerne werden mit Abschlägen gehandelt, weil man eben einen Gemischtwarenladen vorfindet und schwierig ist in der zukünftigen Prognose von entsprechenden Gewinnsituationen. Wenn sich das sozusagen mehr aufklärt dann, und man sich jetzt von Einzelbereichen eben loslöst, hat das zum einen gezeigt, dass eben dieser Bewertungsabschlag aufgeholt wird und zum anderen auch, dass sich meistens die einzelnen Bereiche dann besser entfalten können, weil man eben nicht mehr diese Konzernhoheit in diesen einzelnen Bereichen hat, sondern eben losgelöst. Da gibt es ja etliche Beispiele für, ob man jetzt Siemens sieht oder zum Beispiel damals auch PayPal mit eBay. Ne, da konnten sich beide auch anders einfach entwickeln. Und wie bitte?
General Electric,
gibt es auch viele Beispiele. Und ich glaube, sowas Ähnliches kann man tatsächlich eben auch bei einer Honeywell sehen, dass wir hier also eine interessante Situation haben. Deswegen haben wir die ja auch hier mit reingenommen, dass man da wirklich mal ein Auge drauf haben kann, weil es auch viele interessante Unternehmen eben aus der Alt Economy noch gibt, die man mal auf die Agenda nehmen sollte. Und ich glaube auch, dass tatsächlich die Chancen durchaus gegeben sind, dass dieser Blickwinkel, der jetzt so starr eben auf die Magnificent Seven Werte, also auf die großen Technologiewerte in den USA gerichtet ist, dass der auch sehr relativ schnell eben auf die Alt Economy wieder gehen kann, weil eben Investoren sagen, okay, das Potenzial, wir haben es gerade bei Microsoft so ein bisschen rausgearbeitet, ist jetzt erstmal gedämpft, aber ich muss ja trotzdem oder will ja trotzdem in der amerikanischen Wirtschaft investiert bleiben und dann kommen natürlich solche Stories und davon lebt die Börse, also Equity Stories treiben die Kurse ja an und wenn ich die habe, wird eine Aktie interessant, bei Honeywell sehe ich sie, also von daher, ja, denke auch eine sehr interessante Ausgangssituation.
Sehr gut, dann kommen wir zu einem anderen Unternehmen, gucken wir mal, ob da eine interessante Ausgangssituation besteht, wieder im Technologiebereich, aber hier in Europa die SAP.
Ja, genau. SAP, wertvollste deutsche DAX-Konzern, wenn man es so will. Wir hatten ja darüber schon mal gespottet, dass ein Nvidia ja mal innerhalb, ja oder nach den Zahlen, mal so nachbörslich mal einmal die Marktkapitalisierung von SAP verliert oder gewinnen kann. ist natürlich im Endeffekt vielsagend auch für die deutsche Aktienlandschaft, wenn man es so will. Aber der SAP hatte zuletzt ja, wir hatten es glaube ich vor 2 Wochen in dem Podcast ja schon die Problematik, dass man hier mit eventuellen Preisersprachenklagen in den USA rechnen muss, weil man eben durch die Zentraleinkäufe über einen Dienstleister in den USA, zumindest an amerikanischen Behörden und dem Militär, da so ein paar Vorwürfe hat. Nur ist noch nicht ganz klar, wie die sich eben auswirken werden. Also von daher, Klagerisiko USA sollte man auf der Agenda behalten. Ganz billig ist die Aktie tatsächlich auch nicht, muss man klar sagen. Also ein 32er KGV für 2025 ist nur nicht gerade preiswert. Ich meine, gut, die haben ein gutes und solides Cloud-Geschäft. Also die wachsen da auch ganz ordentlich. Der Fokus liegt ja auch auf dem Bereich. Und was mir aber nach wie vor so ein bisschen, ja, was ich einfach schade finde, ist, dass da zu wenig fancy, tolle Nachrichten aus den Konzernen rauskommen, wo man einfach sagen kann, da ist ja, so eine Art Sexiness da. Also ich vergleiche die ja mal, muss man ja auch mit einer Salesforce oder mit einer Oracle, und da gefallen mir einfach die Konkurrenten irgendwo ein bisschen besser. Also ich hoffe für die Aktionäre von SAP und natürlich auch für den Konzern, dass man zum Beispiel KI einfach noch mal einen ordentlichen Schluck aus der Pulle nehmen kann, dass man vielleicht Integration in bestehenden Softwarearchitekturen vornehmen kann, da KI implementiert. Das wäre nochmal so ein zusätzlicher Kicker, wo einfach auch ein bisschen Fantasie aufkommt. Ansonsten ist SAP ja so ein bisschen wieder verblasst. Also ich hatte zeitweise mal den Eindruck, die haben auch wieder neue Dynamik. Da ist also wirklich auch das erkannt worden. Man hat sich dem Thema KI angenommen. Aber da kommt eben zu wenig. Also mir wird da ein bisschen zu wenig geklappert mit dem Geschirr. Und ich würde mir ein bisschen mehr halt auch vorstellen, dass man einfach mit breiterer Brust auch in den Markt geht. Weil dann werden die nämlich auch nicht nur bei 250 oder 60 Milliarden Marktkapitalisierung, sondern würden auch mal ganz schnell mehr auf die Waage bringen können. Gut, ob das jetzt im DAX dann so vorteilhaft ist, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber zumindest im internationalen Konzert. Und eine SAP ist aus meiner Sicht daraus, hat viel mehr Potenzial. Wie siehst du die?
Dann müsste sie wie die Linde auch den DAX verlassen,
genau,
um dann entsprechend gewichtet zu werden. Also ich sage mal so, wenn man in europäische Aktien investieren will, ist die SAP sicherlich eine der besten oder der besseren. Und das ist sicherlich ganz gut, kein schlechter Wert, gerade gemessen, wie gesagt, an dem, was wir hier in Europa sonst haben. Wie du richtig gesagt hast, mit der Oracle kann man sie vergleichen. Da sieht man eben schon, dass SAP jetzt nicht mehr von den Gründern, sondern ein bisschen von Bürokraten regiert wird. Das sind eben nicht mehr die Entrepreneure, die den Laden führen, während bei Oracle der Ellison, wie heißt der, Larry Ellison? Larry Ellison immer noch ein bisschen das Sagen hat und ein bisschen die Story für das Unternehmen treibt und da auch ja, so ein bisschen mehr Move drin ist. Und SAP hat einen Umsatz von etwas über 30 Milliarden Euro, Oracle von etwas über 50 Milliarden Dollar, also etwa zwei Drittel größer, hat aber fast die doppelte Marktkapitalisierung, also von 480 Milliarden Dollar bei Oracle und 246 Milliarden Euro bei SAP. Also das sieht man schon, da finde ich eine Oracle, gerade auch weil sie trotzdem vom KGV her nicht teurer sind, finde ich eine Oracle vielleicht schon insgesamt spannender. Aber wenn man, wie gesagt, ein europäisches Aktien, einen europäischen Anteil im Einzelwertdepot aufbauen will, dann kann man SAP sicherlich mit als einen Kernbestandteil in Betracht ziehen. Da muss man gucken. Also kein schlechtes Investment, wie du richtig sagtest, Risiko der US-Klagen. Aber und abgesehen davon aber, denke ich, sicherlich kein schlechtes Investment.
Na, dann sind wir durch mit Teil 2, kommen zu Teil 3, gucken mal ein bisschen die Vorausschau, was uns in der nächsten Woche erwarten wird, von der makro- und mikroökonomischen Sicht und ja, was sozusagen wichtig sein könnte oder wichtig sein wird. Bis gleich.
Bis dahin.
Herzlich willkommen zurück zu Come On, die Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 3. Ich bin Andreas Lipko und hier sitzt mir gegenüber The Master of Ceremony, Dirk
Schwitzke. Ich grüße euch.
Sehr schön, genau.
Bei diesem Intro kann ich ja nicht mehr dazu sagen.
Oder? Ich bin aber auch immer wieder verwundert, dass ich sozusagen deinen Vornamen sage und warum ich dich nicht selber vorstellen lasse. Aber wahrscheinlich ist es meine vorgreifende oder übernehmende, einnehmende Art.
Wo du herkommst, gilt als höflich. Berliner.
Genau, ich bin ein Berliner, also von daher. Ich kann nicht anders. Genau, wir sprechen in Teil 3 über Zahlen. Dirk, was hast du mitgebracht? Womit möchtest du denn anfangen?
Also erstmal diesen Freitag, Vormittag schon oder vor der Börseneröffnung um 15.30 Uhr an der Wall Street, JP Morgan, die größte Bank der Welt. Und Wells Fargo, auch eine wichtige Bank, ein bisschen eine Turnaround-Story. Wichtig zu sehen, was da verkündet wird. Und insbesondere die Kommentare von JP Morgan-Chef Jamie Dimon werden auch wichtig sein. Das setzt sich dann nächste Woche gleich fort. Am 15. kommen die Bank of America und die Citigroup. Auch sehr wichtige, sehr große Banken. Marktkapitalisierung von Bank of America 300 Milliarden Dollar, Citigroup 120 Milliarden Dollar, Goldman Sachs, große Investmentbank, eben das große Beratungshaus, das große M&A-Haus der Welt und der Wall Street auch am 15. Und da wird auch wichtig sein, was eben über den Markt gesagt wird. Da sind einige Marktbeobachter sehr bullisch, dass da einige Ankündigungen von einer guten M&A-Saison gemacht werden. Am 15. dann auch jenseits der Bankenbranche Johnson & Johnson und United Health. United Health, auch ein ganz wichtiges Unternehmen, übrigens die größte Gewichtung um Dow Jones. Der Dow Jones Index, kleiner Fun Fact, wird ja nach sehr seltsamen Maßstäben gebildet. Da geht es hier nicht nach der Marktkapitalisierung, sondern nach dem Nominalwert einer Aktie, die da einfach addiert werden. Das ist nur so als kleiner Hinweis, dass der Dow Jones nicht unbedingt immer so die Qualität der, als Maßstab haben muss, wie zum Beispiel ein S&P 500. Da wird der S&P 500 ja auch viel lieber als Maßstab für den US-Aktienmarkt gesehen. Also United Health dort größer Wert, aber ist tatsächlich auch ein großer Wert, kann doch vielleicht spannend sein, was die über den Gesundheitsmarkt sagen, gerade in einem Wahlkampfjahr. Dann am 16.10., wenn wir jetzt chronologisch mal durchgehen, 16.10., das eben war 15.10., 16.10. Abbott Labs, auch aus dem Gesundheitsbereich, dann aus dem Tech-Bereich ASML, eines der größten europäischen Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 330 Milliarden Euro, sagen sicherlich einiges, schon 330 Milliarden Dollar, sagen sicherlich einiges darüber aus, wie der über den Halbleitermarkt, weil was hier immer spannend ist, gerade auch im Hinblick auf die sehr viel später kommenden Zahlen von Nvidia. Dann Morgan Stanley wieder als Bank. Dann am 16. Las Vegas Sands, kann vielleicht ein bisschen was über China sagen und wie der Konsument in China aufgestellt ist. Und dann kommen wir zum 17. Da haben wir vor allem Netflix, einen der großen Fang-Werte, und aus dem Finanzbereich Blackstone als Private Equity House, Taiwan Semiconductor, fast eine Billion Dollar Marktkapitalisierung und auch wichtig als Hinweisgeber für den Halbleitermarkt. Dann am 18. American Express, kann was darüber sagen, wie sich der eher wohlhabendere Konsument entwickelt. China Mobile, kann was über den US-Markt weniger, über den chinesischen Markt auch sagen. Schlumberger, Ölwert. Und dann am 19. und am 21. haben wir dann, das ist aber dann schon die Folgewoche, dann die deutsche SAP, da geht der Shift teilweise so ein bisschen rüber, da fängt auch ein zeitverzögert an Europa an mit den großen Werten.
Na, ganz spannend, das nächste Woche ist mir nur aufgefallen, dass ja auch ein paar indische Unternehmen, Tata Steel, Reliance Industries, Reliance, ja, Infosys, die werden auch noch melden. Muss man noch mal ein bisschen gucken. Ansonsten was ich verwunderlich fand, mir war einmal so, als wenn Netflix eigentlich mittwochs berichtet hat, aber diesmal sind sie freitags dran, auch nicht schlecht, also das heißt vor dem Wochenende. Ob das jetzt ein gutes Omen ist oder ein schlechtes, weiß ich nicht, aber ansonsten fand ich das gerade für mich
merkwürdig. Die Flexibilität wird uns abverlangt.
Ja, genau, also entweder haben die mal einen festen Tag, dass die tatsächlich sagen, immer der 17. oder, ja, wie gesagt, sonst hatte ich immer
so einen Mittwoch. Das Donnerstag, meine
ich. Oder Donnerstag, ja, aber ich habe die immer eigentlich immer mittwochs verortet, aber egal. Genau, ansonsten ein paar Airlines melden noch und aus Europa hast du ja schon mal gesagt, ASML wird auch nochmal interessant, denke ich, und wir kriegen zum Beispiel auch einen Ericsson, gut, die spielt jetzt nicht mehr so die große Rolle, aber Stichwort Nokia haben ja wahrscheinlich auch noch einige im Portfolio, da kann man immer auch nochmal einen Rückschluss drauf ziehen. Und tatsächlich auch aus Deutschland gibt es in der zweiten Reihe eine Südzucker, die kommt tatsächlich morgen schon, habe ich gesehen, am 10., also sprich am Donnerstag, wenn ihr das hört, das sind die Zahlen schon durch, aber da sieht man eben schon, dass natürlich auch da ja, einige interessante Dinge anstehen werden. Und eine Sartorius bekommen wir im Übrigen noch. Am 17. war das, glaube ich.
Genau,
ne? 17. Ja. Also der DAX wird sozusagen auch in der nächsten Woche dann aufholen, mit großen Schritten an die amerikanischen Zahlenvorlagen anschließen. Gucken wir auf die Makroebene, die ein bisschen langweiliger, oder? Dröger, oder hast du da ein paar...
Langweilig ist das doch nie.
Nein, natürlich nicht. MC Volkswirt, natürlich. Was sollst du anderes sagen?
Ach ja, ja, also... Einmal also chronologisch durchgehend, Montag haben wir einmal Fett mit den Waller spricht, ja. Und das kann, ja, ist immer interessant dazu zu hören, hat auch immer gewisse Einflüsse auf den Intraday-Verlauf des US-Marktes teilweise. Am Dienstag haben wir EZB-Bankkreditumfrage. Mittwoch haben wir dann Einzelhandelsumsätze aus Deutschland, auch nicht so viel, Donnerstag dann ein bisschen mehr. Donnerstag haben wir EZB-Begleittext zur Geldpolitik, Einlagenzins für Banken und EZB-Zinsentscheid. Das ist natürlich dann der Höhepunkt um 14.15 Uhr. Und das ist dann, ja, wird dann kann man sehen, ob das passiert, was die Märkte einpreisen. aus den USA am gleichen Tag Controlling des Einzelhandels und Einzelhandelsumsätze, aber für uns Europäer werden da sicherlich die Zinsentscheidungen am Donnerstag das Wichtigste sein. Und am Freitag kommen dann wichtige Daten aus China, Einzelhandelsumsätze, Bruttoinlandsprodukt und Industrieproduktion. Und dann kann man gucken, was da offiziell verlautbart wird. Am Freitag dann noch FED-Mitglied Bostich redet. Das ist so die Chronologie. Donnerstag und Freitag, würde ich sagen, sind die wichtigsten Daten.
Ja, denke auch. Also auf jeden Fall im Blickpunkt natürlich die EZB-Entscheidung, natürlich klar Donnerstag, aber ansonsten hast du am Montag noch so ein bisschen unterschlagen, da gibt es noch einige volkswirtschaftliche Daten aus China, aber ist ja kein Wunder, du bist ja sozusagen auf dem chinesischen Auge und Ohr und Nasenloch blind.
Habe ich da was unterschlagen?
Handelsbilanzimporte, Handelsbilanzexporte, genau, also Zahlen rund um die Handelsbilanz werden tatsächlich entsprechend publiziert und das natürlich auch immer eine ganz spannende Situation, die sich darstellt, wenn man einfach sieht, wie natürlich die Verfassung rund um China ist. Ansonsten, genau, ZDW-Umfrage, zwar nicht das große Ereignis, aber natürlich immer wieder spannend, wie die Profis die aktuelle Situation einschätzen. Da kann man immer so die Konjunkturerwartungen und entsprechend die aktuelle Lage abgleichen. Finde ich auch nicht gerade unspannend, auch wenn man sich so ein bisschen für eher volatilere volkswirtschaftliche Daten interessiert, empfehlenswert der New York Empire State Produktionsindex. Der ist ja sozusagen fast gar nicht mehr prognostizierbar in den letzten Monaten gewesen. Also die Erwartungshaltung wurde das ein oder andere Mal teilweise wirklich dramatisch über- oder unterboten. Finde ich auch immer wieder ganz spannend. Man sieht also auch, die Volkswirte kochen da nur mit Wasser.
Dienstagnachmittag, ja.
Genau, kommt am Dienstagnachmittag. Also deswegen auch immer wieder spannend, da auch mal reinzugucken für den Großraum New York, wie sich da die entsprechende Wirtschaftssituation...
Philly-Fed-Index am Donnerstag.
Genau, Philly-Fed ist das Gegenstück am Donnerstag. Genau, ansonsten wird natürlich auch das Hauptaugenmerk mit Sicherheit wieder auf die Arbeitsmarkt oder auf den Arbeitsmarktdaten aus den USA liegen, weil das ja sozusagen gerade die große Gretchenfrage ist, wie der entwickelt der sich, was ableiten wird der Konsum sein. Und ich denke aber ansonsten war es das. Damit sind wir durch.
Jupp.
Gut, na dann kannst du sozusagen jetzt zurück zu deiner Crew gehen. Ihr könnt dann weiterhin an der Ecke abhängen und entsprechend Rap-Lieder
Du hast singen. Mit Sicherheit recht.
Naja, in diesem Sinne verabschieden wir uns genau bis zur nächsten Woche. Da wird es auf jeden Fall spannend. Nach der EZB-Sitzung werden wir dann, nee, vor der EZB-Sitzung werden wir im Endeffekt dann hier zusammensitzen und
während der EZB-Sitzung.
Während der EZB-Sitzung. Bei Frau Lagarde.
Ja,
neben Lagarde. Ja. Bei Lagarde auf dem Schoß, wie auch immer. Ihr könnt euch
weiter.
Ihr habt jetzt
Was auch Willen immer du mitteilen möchtest.
Für das Wochenende. Dieses wünsche ich euch zumindest schon mal. Und genau, wir sehen uns nicht, aber hören uns dann nächste Woche. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin, tschüss.